Guten Morgen auch von mir, liebe Gäste, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute wieder hier im Gottesdienst zu sein und auch die schöne Deko zu sehen. Herzlichen Dank einfach an alle, die das möglich gemacht haben. Das ist wunderschön. Ja, lasst uns sehen die Herrlichkeit des Herrn. Lasst uns sehen die Herrlichkeit des Christus. Möge das heute wahr werden in unserem Gottesdienst. Wir befinden uns nun im 5. Kapitel vom Markus-Evangelium, wo wir heute weitermachen. Nach der Absonderung Jesu von seiner Jünger vom religiösen System lehrt und wirkt er nun hauptsächlich am Ufer des See Genezareth, also in oder bei Kapernaum. Dort hielt er dann die Gleichnisreden, die uns Markus dann auch überliefert hat. Und nach diesen Gleichnisreden erzählt er nun 4 Wunder Jesu. Zum einen die Macht des Messias über die Naturgewalten. Und über Dämonen haben wir die letzten Male behandelt schon. Und heute nun schauen wir uns das Wunder an, die Macht des Messias über Krankheit, die kein Arzt heilen konnte, und die Macht des Messias über den letzten Feind des Menschen, den Tod, an. Somit ist meine Überschrift über den heutigen Text aus Markus 5, Vers 21 bis 43 folgende: Die Macht des Messias über Krankheit und Tod. Ich möchte euch den Text aus der Elberfelder vorlesen. Markus 5, 21 bis 43. Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Menschenmenge zu ihm, und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge folgte ihm, und sie drängten ihn. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes, und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, dass sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Während er noch redete, kommen sie vom Haus des Synagogenvorstehers und sagen: Deine Tochter ist gestorben. was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zum Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers. Und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen: Was seid ihr so aufgeregt und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er sie aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm: Talitha kum, das ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren sollte. Und er sagte, man sollte ihr zu essen geben. Soweit der Text von heute. Ich möchte noch beten. Herr, du hast gesagt, durch das Wort der Predigt schenkst du Glauben. Und wir möchten das heute glauben, dass du zu uns redest und nicht ich. Und so mach du dein Wort wahr und lege du dein lebendiges, heiliges Wort in unsere Herzen, dass es Frucht bringen darf zu deiner Ehre. Amen. Wer jetzt aufmerksam gelesen oder zugehört hat, dem sind 2 identische Zahlen in unserem Text aufgefallen. Weiß das jemand? Zwölf, sehr gut. 12, die Zahl 12 ist 2-mal gefallen. 12 Jahre kommt 2-mal vor. Die Frau wurde vor 12 Jahren krank und die Tochter des Jairus ist 12 Jahre alt. Darum denke ich, dass unsere heutige Begebenheit, die Markus erzählt, vor 12 Jahren beginnt. Vor 12 Jahren wurde eine Frau krank. Wir wissen leider ihren Namen nicht. Ihre Monatsblutungen hörten nicht auf. Sie wartete und wartete. Aber die Blutungen und vermutlich auch die dazugehörigen Schmerzen nahmen kein Ende. Sie ging zum Arzt. Aber er konnte es ihr nicht helfen. Sie versuchte alles, ging von Arzt zu Arzt, von dem er sie sich Heilung versprach. Aber außer Kosten hatte sie keine Besserung erfahren. Sie setzte all ihr Geld, all ihren Besitz ein, um gesund zu werden. Aber nichts half. Im Gegenteil, es wurde schlimmer mit ihr. Nicht mehr auszuhalten. Denn zu der Krankheit kam nun Armut und vor allem Ausgrenzung. Warum Ausgrenzung? Ausgrenzung wegen Gottes Wort. Sie wurde jetzt ausgegrenzt, weil Gottes Wort es sagte. Denn in 3. Mose 15 wird über ein Gesetz der Unreinheit bei Männern und Frauen geschrieben. Und ich lese euch das jetzt mal vor, 3. Mose 15, die Verse 25 bis 33. Und wenn eine Frau ihren Blutfluss viele Tage außer der Zeit ihrer Absonderung hat, oder wenn sie den Fluss über ihrer Absonderung hinaus hat, soll sie all die Tage des Flusses ihrer Unreinheit sein, wie in den Tagen der Absonderung, ihrer Absonderung. Unrein sei sie. Jedes Lager, worauf sie all die Tage ihres Flusses liegt, soll ihr sein als das Lager ihrer Absonderung. Und jedes Gerät, worauf sie sitzt, wird unrein sein nach der Unreinheit ihrer Absonderung. Und jeder, der es berührt, wird unrein sein. Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Und wenn sie rein geworden ist von ihrem Fluss, dann soll sie sich 7 Tage zählen, danach wird sie rein sein. Und am 8. Tag soll sie sich 2 Turteltauben und 2 junge Tauben nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung zum Priester bringen. Und der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer opfern. So erwirke der Priester Sühnung für sie vor dem Herrn, wegen des Flusses ihrer Unreinheit. Und ihr sollt die Söhne Israels warnen vor ihrer Unreinheit, damit sie nicht in ihrer Unreinheit sterben, indem sie meine Wohnung, die in ihrer Mitte ist, unrein machen. Das ist das Gesetz dessen, der an Ausfluss leidet, und dessen, dem der Samenerguss entgeht, sodass er durch ihn unrein wird, und betreffs der, die krank ist in ihrer Absonderung, und dessen, der seinen Schleimfluss hat, es sei Mann oder Frau, und für den Mann, der neben einer Unreinen liegt. Eine Frau, die Monatsblutung hatte, war nach dem Gesetz Moses unrein. Alles, was sie berührte oder worauf sie sich setzte, wurde unrein. Unrein bedeutet, sie wurde jetzt auf einmal gemieden. Sie konnte nicht mehr am öffentlichen Leben teilhaben, weil sie dadurch die anderen unrein machen würde, bewusst oder unbewusst. Sie konnte auch nicht mehr in den Tempel gehen oder die Synagoge besuchen. Das geistliche Leben war auch betroffen. Und sollte sie verheiratet gewesen sein, wäre ihr Mann durch das Schlafen im gleichen Bett oder Wohnen im gleichen Haus genauso unrein Tag für Tag. Jeder Mensch, der bei ihr war, wurde unrein. Können wir uns das vorstellen, was das für eine Frau bedeutete? 12 Jahre lang, 12 Jahre. Aber im selben Jahr, in der diese Frau diese Krankheit traf, wurde einem Ehepaar eine Tochter geboren. Wir kennen den Namen der Tochter nicht, aber es sollte das einzige Kind ihrer Ehe bleiben. Die Tochter war ja ein und alles. Der Vater der Tochter hieß Jairus. Er war fromm und rechtschaffen. Er war schon oder sollte noch Synagogenvorsteher werden. Und das wurde nicht jeder. Er war eine Art Ältester oder Gemeindevorsteher von Kapernaum. Also für das eine Freude, für das andere Leid im selben Jahr. Ob sie sich jetzt kannten, wird uns nicht berichtet. Das wissen wir nicht. Und die dritte Hauptperson, Jesus. Jesus war vermutlich in dieser Zeit, in diesem Jahr so 18 bis 20. und arbeitete als Zimmermann. Ob mehr im Hausbau oder im Möbelbau ist uns jetzt nicht bekannt. Als ältester Sohn arbeitete er aber im Betrieb seines Vaters oder hatte ihn vielleicht schon übernommen. Können wir uns das vorstellen? Jesus Christus, der Messias, der Sohn Gottes, arbeitet Tag für Tag als Zimmermann mit Holz, um den Lebensunterhalt seiner Familie zu sichern? Als Ältester? Im Schweiße seines Angesichts arbeitete der Sohn Gottes mit dem vergänglichen Werkstoff Holz. Und alles, was er dabei produzierte, war eigentlich vergänglich. Nichts davon ist ihr erhalten geblieben. Aber trotzdem arbeitete er in aller Treue Tag für Tag, was seine Aufgabe war. Er versorgte die Familie mit seiner Arbeit als ältester Sohn, da sein Vater vermutlich schon früh starb. Und nun, 12 Jahre später, für die einen vergingen sie im Flug, für die anderen war es eine endlose Zeit des Leides, das immer schlimmer wurde. 12 Jahre später wurde nun diese einzige Tochter des Jairus so krank, dass sie im Sterben lag. Auch ihr konnte kein Arzt helfen. Vermutlich wurde alles versucht, aber menschlich gesehen gab es keine Hoffnung mehr für sie. Das einzige Kind, jahrelang mühevoll großgezogen, lag nun auf dem Sterbebett. Jesus hatte inzwischen seinen öffentlichen Dienst angetreten und wurde immer bekannter. Er predigte mit Vollmacht, heilte Kranke und trieb Dämonen aus. In der Synagoge von Kapernaum hatte er schon Wunder vollbracht. Aber sie waren bei den Leitern nicht gut angekommen, weil er sie am Sabbat machte. Wie Jairus dazu stand, wissen wir nicht. Aber eins war klar: Jairus hatte seine Predigten gehört, die er in Vollmacht gehalten hat, und gesehen, was für Wunder Jesus tat. Und das hat an Jairus gewirkt und gearbeitet. Auch die Frau wusste schon von Jesus. Es sprach sich herum. Überall wurde von ihm erzählt. Man musste ihn nur berühren. Es reichte, seine Kleider anzurühren, um gesund zu werden. Aber als Unreine darf ich doch nicht unter die Leute. Dass sie mit jeder Berührung den anderen unrein machen würde. Was für ein Dilemma. Aber jetzt war Jesus wieder da. Es hat sich herumgesprochen. Er ist wieder am See. Er predigt am Ufer. Was sollte Jairus nun tun? Was sollte die Frau tun? Als Synagogenvorsteher konnte er nicht zu dem abgestempelten Irrlehrer gehen, von dem sogar von der geistlichen Elite gesagt wurde, dass der Satan es ihm möglich gemacht hatte, die Wunder zu vollbringen, die er tat. Aber er selbst hatte Jesus erlebt, er hatte ihn gehört. Sein Wort war in sein Herz gefallen und es hatte an ihm gewirkt. Er hatte die Wunder gesehen und sein Reden unterstrichen. Und nun sah er seine einzige Tochter, die im Sterben lag. Kein Arzt konnte ihr mehr helfen. Und jetzt kommt Jesus. Seine Not, seine Karriere. Sie treibt ihn nun zu Jesus. Er kommt an den See, geht durch die Menschenmenge und laut Matthäusevangelium predigt Jesus gerade. Wenn Jairus jetzt Jesus um Hilfe bittet, war seine Gemeindekarriere in der Synagoge beendet. Dann war sie vorbei. Sein Ansehen als Synagogenvorsteher stand auf dem Spiel. Er konnte doch nicht seinen Kollegen und vor allem den Führern aus Jerusalem in den Rücken fallen. Aber was macht er? Er kommt und als er Jesus sieht, fällt er zu seinen Füßen und bittet ihn inständig. Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Damit war seine geistliche Karriere zu Ende. Er fällt Jesu zu Füßen und drückt damit aus, Jesus, du bist meine einzige Hoffnung. Das ist Glaube. Das ist rettender Glaube. Und darum ist auch der heutige Text so wichtig, auch für uns. Alle Wunder, von der Sturmstellung über die Heilung des Gerasseners bis zu Jairus, und gleich werden wir auch noch die kranke Frau sehen, zeigen rettenden Glauben. Die Jünger kommen zu Jesus im Sturm. Er war ihre letzte Hoffnung auf Rettung. Der Besessene fällt Jesu zu Füßen. Jairus fällt Jesus zu Füßen. Und die kranke Frau fällt Jesus zu Füßen. Alle waren in Not. Alle konnten sich selbst oder ihren Lieben nicht mehr helfen. Sie brauchten Hilfe. Sie kommen zu Jesus und bitten ihn um Hilfe. Sie erkennen Jesus als Retter an. Nur er konnte ihnen jetzt noch helfen. Durch ihr zu Füße liegen, durch ihre Knie beugen, erkennen sie ihn als Herrn an. Not kann auch gut sein. Not verändert uns. Und Not treibt uns hoffentlich in die offenen Arme Gottes. Wohl dem, der mit seiner Not zu ihm kommt und nicht anderswohin geht. Jairus hat es gewagt, und wie reagiert nun Jesus? Jesus kennt das Herz des Jairus als Sohn Gottes und er unterbricht sofort seine Predigt und lässt alle anderen stehen und geht mit Jesus. Die Zeit drängt, die Tochter liegt in den letzten Zügen, wie es im Text heißt. Die Volksmenge hinterher, alle drängen sich um Jesus. Alle wollen ihm nahe sein, alle wollen sehen, was passiert. Und nun setzt auch die Frau alles auf eine Karte und begibt sich in die Volksmenge, in der alle drängen und schieben. Alle Augen sind auf Jesus gerichtet. Vielleicht komme ich unerkannt bis zu Jesus. Ja, es klappt, keiner schreit auf, keiner erkennt sie, aber alle, die sie dabei berührt, berührt werden unrein. Von hinten kommt sie näher und näher an Jesus heran. Immer mit dem Gedanken, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Von hinten. Kommt sie näher und näher. Dann ein Griff an sein Gewand und sie spürt eine Veränderung in ihrem Körper. Der Blutfluss endet und die Schmerzen sind weg. Augenblicklich. Aber auch Jesus merkt es, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen ist und stoppt. Und dreht sich um. Wer hat mein Gewand angerührt? Die Jünger beschwichtigen, du wirst von vielen angefasst und gedrückt. Was sagst du? Jesus aber bleibt stehen und schaut sich um und wartet, bis die Frau sich outet. Jesus wartet jetzt auf ein öffentliches Bekenntnis dieser Frau, die geheilt wurde. Er wartet und wartet. Ich könnte es jetzt mit ein paarminütigem Schweigen unterstreichen. Die Frau hat Angst und zittert, aber dann kommt sie. Fällt ihm zu Füßen und erzählt ihm die ganze Wahrheit. Ihr Glaube hat sie geheilt. Aber wie würde jetzt die Volksmenge reagieren? Wie würde Jesus reagieren? Von der Volksmenge hören wir nichts. Da berichtet Markus nichts, aber Jesus spricht zu ihr: Tochter, nicht Frau, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Jesus nennt sie Tochter, also sein Kind. Er hat als Merkmal diesen rettenden Glauben in ihr erkannt. Sie darf jetzt in Frieden leben. Gesund an Leib und gesund an ihrer Seele. Des einen Freude, des anderen Leid. Die Frau konnte es noch nicht fassen und begreifen. Ihr 12-jähriges Leiden war schlagartig vorbei. Jairus hingegen wurde durch diese Unterbrechung auf eine harte Probe gestellt. Jeden Augenblick konnte es vorbei sein mit seiner Tochter. Was muss Jesus jetzt gerade stehen bleiben und so lange warten, bis die Frau sich endlich traut und dann noch endlos erzählt, was sie durchgemacht hat? Und tatsächlich kommen die Angehörigen des Jairus und berichten vom Tod seiner Tochter. Bemühe den Meister nicht weiter. Sie ist tot. Es ist zu spät. Und Jesus hatte dies mitbekommen und richtete nun einen bemerkenswerten Satz an Jairus. Fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Jairus, lass deine Hoffnung nun nicht fallen. Hab keine Angst, glaube. Du bist zu mir gekommen, weil dein Glaube dich zu mir gebracht hat. Nun komm und sieh. Komm und sieh. Nur 3 seiner Jünger und die Eltern dürfen es sehen und erleben. Keine Volksmenge, keine Trauergesellschaft, nicht einmal seine restlichen Jüngern. Nur ein kleiner Kreis, nur im kleinen Kreis gehen sie in den Raum, in dem das Mädchen tot auf dem Bett liegt. Jesus Christus, der Messias, der Sohn Gottes, nimm die Hand des verstorbenen Mädchen und spricht ein Wort. Talitha kum. Das ist übersetzt. Mädchen, ich sehe, ich sage dir, stehe auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Gott spricht und es geschieht. Gott spricht und es geschieht. Das erinnert an die Schöpfungsgeschichte. Gott spricht ein Wort und es geschieht. Und sie erstaunen sogleich mit großem Erstaunen, heißt es da. Ich denke, es ist schwer in Worte zu fassen, was in den Eltern und in den Jüngern vorging, als sie dies erleben durften. Hier ist jemand, der spricht und es geschieht. Hier ist jemand, der selbst Macht über den Tod hat. Der letzte Feind des Menschen, der Tod, muss ihm gehorchen und das Mädchen zurückgeben. Hier ist Gott. Kein anderer könnte dies tun. An diesem Tag zeigte Jesus Christus, dass er Sohn Gottes ist, der versprochene Retter. Denn keine Krankheit konnte vor ihm bestehen und selbst der Tod musste ihm gehorchen. Diese vier Wunder zeigen eindrücklich, wer Jesus Christus ist, Gottes Sohn. Markus Kapitel 4, 35 bis 41. Die Natur gehorcht ihm, er spricht nur ein Wort. Kapitel 5, 1 bis 20. Satan und die Dämonen gehorchen ihm. Und heute in unserem Text. Die Krankheit muss weichen, selbst ohne Worte. Und der Tod gehorcht dem Sohn Gottes. Eigentlich müssten sich nach diesen Wundern nun jetzt alle Knie vor dem Sohn Gottes beugen. Aber das passiert nicht. Weder von der Trauergesellschaft noch von der Menschenmenge hören wir dies. Und auch die geistliche Elite revidiert ihr Urteil nicht über Jesus. Nur die kranke Frau und Jairus beugen ihre Knie vor dem lebendigen Gott. Sie dürfen glauben und erkennen, dass er Gott, Retter und ihr Helfer in der Not ist. Sie haben den Glauben bekommen, zu kommen und trotz Unreinheit und dadurch gemieden zu werden und trotz Verlust ihrer gesellschaftlichen Stellung, wenn sie öffentlich sich vor Jesu niederwerfen und damit bekennen, du bist mein Herr, ich beuge meine Knie vor dir. Aber dieses Bekenntnis wollte Gott. Bei Jairus predigte er, bis er kam und auf die Knie vor allen bat. Bei der kranken Frau wartete Jesus so lange, bis die Frau aus der Menge heraustrat und ihr Zeugnis gab. Und beide durften Großes erleben. Rettender Glaube verändert. Menschenfurcht wird kleiner, weil Gottesfurcht durch die Erkenntnis gewachsen ist. An ihnen konnte man nun sehen, dass Jesus der Messias ist. Sie waren zu einem lebenden Beispiel in ihrem Umfeld geworden. Genauso wie der Besessene in seiner Heimat jetzt dort Zeuge war. Was sehen die Menschen in unserem Umfeld, wenn sie uns sehen oder erleben? Und es ist erschütternd. Erschütternd, wie nach dieser Erzählung von Markus dann das Kapitel 6 kommt. Nach solch großen Wundern kommt die Ablehnung Jesu in seiner Heimat, der er groß geworden ist. So ist der Mensch blind und vernagelt gegenüber Gottes Wirken. Und doch musste auch ihnen das Evangelium gebracht werden. Und darum hat er seine Jünger ausgesandt, um das Evangelium auch dort zu verbreiten. Und das ist mir auch an den Gleichnisreden aus dem Kapitel 4 so eindrücklich geworden. Der gute Samen muss ausgestreut werden, auf alle Böden. Jeder soll es hören. Aber auf den vorbereiteten Böden dringt er ein, keimt und bringt Frucht. Und bringt viel Frucht. Diesen harten Herzensboden musste Gott auch bei der Frau und bei Jairus bearbeiten. Auch durch Leid, das er ihnen schickte. Sonst hätten auch sie ihre Knie nicht gebeugt vor dem Herrn der Welt. Und es ist Gnade Gottes, wenn er den Herzensboden bereitet und bearbeitet und dann noch den guten Samen schickt, dass er hineinfallen kann. Die kranke Frau und Jairus und auch wir dürfen, und ich betone, dürfen unsere Knie freiwillig beugen vor dem Herrn der Welt. Wer ihn aber ablehnt, muss, und ich betone wiederum, muss seine Knie im Weltgericht Gottes vor ihm beugen, das kommen wird, ob er will oder nicht. Darf ich dich heute Morgen fragen, hast du deine Knie schon vor diesem lebendigen, heiligen Gott gebeugt, wenn du seine Stimme hörst? Dann komm, komm und beug dich vor ihm. Wenn du ins Leid geführt wirst, dann ist es Gottes Hand, der vielleicht an dir arbeitet. Bei einem Ungläubigen, um ihn zu ziehen. Bei einem Gläubigen, um ihn vielleicht zu erziehen und seinen Glauben zu stärken und ihn vielleicht auch für Dienste vorzubereiten. Leid ist sehr, sehr schwer, wenn man es durchleidet. Darf man aber darauf später zurückschauen, sind es die wertvollsten Zeiten in einem Leben. Das darf ich auch so berichten und das ist Wahrheit. Bei der kranken Frau und bei Jairus haben sie zur Heilung und zum Leben beigetragen. Lasst uns vor dem Herrn der Welt unsere Knie freiwillig beugen und ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Amen.